Nächster Punkt wird jetzt immer spannender in der Pflege gerade, sind die Zusatzqualifikationen, die dann auch wieder angegeben werden müssen. Heißt beispielsweise, wenn spezielle Wundversorgung abgerechnet werden soll, das ist ja gerade im Kommen, muss dieser Mitarbeiter eben auch seine Zusatzqualifikation dort eingereicht haben, sodass die Abrechnung dann wirklich des Trägers erfolgen kann. Und auch dort wichtig, auch hier das Bundesland agiert.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dan.
Ja, bereits im Jahr 2020 wurde im Patientendatenschutzgesetz das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beauftragt, ein bundesweites Beschäftigtenverzeichnis für die ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste aufzubauen. Und dabei gilt es eben auch, die lebenslange Beschäftigtennummer für Pflegepersonen zu vergeben. Und die sollte bis zum 01.01.2023 auch umgesetzt werden. Die Beantragung der lebenslangen Beschäftigtennummer erscheint aber einfach gar nicht so einfach wie gedacht. Und auch die Strukturen wie das reibungslose digitale Abrechnen der Leistungen sind statt jetzt gar nicht vollumfänglich vorhanden. Und deswegen wurde auch eine Übergangsfrist bis zum 30.09.2023 gewährt. Und in dieser Folge spreche ich mit Janine Peine und Jonas Kartage von der ETL Advision einfach ganz konkret über die Hintergründe, das Verfahren an sich und die Ziele, die mit einer lebenslangen Beschäftigtennummer verbunden sind. In diesem Sinne einfach weiter dranbleiben und Podcast hören. Hallo liebe Janine und lieber Jonas, euch ein herzliches Willkommen hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch. Und ich freue mich total, dass ihr da seid und auch die Zeit euch nehmt, mit mir hier heute zu sprechen. Und ja, es geht nochmal um das ganz fachliche Thema, das uns zumindest auch gerade im ambulanten Bereich noch immer sehr beschäftigt, nämlich die lebenslange Beschäftigtennummer. Vielleicht einmal das ganz kurz vorweg. Und bevor wir da jetzt aber fachlich einsteigen, ja, vielleicht erst einmal zu euch beiden nochmal. Janine, du bist Steuerberaterin in leitender Funktion bei ETL Advision und du, Jonas, kommst aus der Pflege und verantwortest dort eben auch den Bereich der Pflege bei ETL Advision. Und vielleicht, Janine, für dich als Einstiegsfrage, ja, von den Steuern quasi in die Pflege oder in die Gesundheits- und Pflegebranche, wie ist so dein Werdegang und was macht dir so Spaß an der Pflege oder was fasziniert dich vielleicht auch an dem Gesundheitsbereich?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Francesca. Es ist schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, beruflich ging mein Werdegang vor über 25 Jahren los, ganz klassisch mit einer Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Dann habe ich mich da stetig weitergebildet bis hin zum Steuerberaterexamen. Die Pflegebranche, die hat für mich allerdings einen ganz besonderen Fokus, da ich zum einen in der Pflege einen unglaublich wichtigen Bereich für unsere Gesellschaft sehe und zum anderen benötigen die Unternehmer in der Pflege eine sehr intensive und branchenspezifische Beratung. Und genau da liegt für mich eigentlich der besondere Reiz, durch eine gezielte Beratung die doch so wichtige Branche auch entsprechend unterstützen zu können.
Ja, also klar, spannend, der Bereich und die spezifische Beratung stimmt tatsächlich mit all unseren, ich sag's mal ein bisschen in Anführungszeichen, Irrungen und Wirrungen, die wir so haben. 16 Bundesländer, zum Beispiel 16 verschiedene Abrechnungsspezifika im ambulanten Bereich. Und da vielleicht auch nochmal an dich die Frage, Jonas. Du kommst ja aus der Pflege und hast jetzt einmal so ein bisschen die Seiten gewechselt. Also es war immer noch irgendwie in dem Pflegebereich tätig, aber jetzt in der Beratung und eben auch ja, in leitender Funktion eben für den Fachbereich Pflege. Vielleicht kannst du auch noch zwei Sätze zu dir sagen und warum du vielleicht auch die Seiten gewechselt hast.
Ja, vielen Dank, Francesca, auch für die Einladung von mir. Nun kurz einmal zu meiner Person. Ich habe die letzten Jahre viele Pflegeeinrichtungen betreut und analysiert, zuletzt eben als Bereichsleiter einer größeren Holding in der Pflege. Und oft zeichnet sich eben dort das gleiche Bild ab. Die Führungskräfte und die Verwaltungskräfte brauchen eben Schulung im Bereich der Wirtschaftlichkeit und Organisation der Pflegeeinrichtungen. Da kam Janine ins Spiel. Und das Ziel der ETL Advision ist es, den Pflegeeinrichtungen eben unter die Arme zu greifen und durch Schulungen und Beratungen eben in der aktuellen Situation die Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, wie beispielsweise jetzt eben die Tariftreuepflicht, die viele Dienste vor eine neue Herausforderung stellt. Und das ist so der Grund, warum ich jetzt bei der ETL Advision bin und die Seiten etwas gewechselt habe, zum Wohl der Pflege.
Ja. Super gut. Und jetzt haben wir auch den Namen ETL Advision schon ein paar Mal gesagt und sind auch so ein bisschen eingestiegen, dass es mit Beratung zu tun hat und Wirtschaftlichkeit und auch den steuerlichen Anteil hat. Vielleicht könnt ihr die ATL, siehst du, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, die ETL einmal vorstellen. Was macht es denn oder was macht die Firma denn eigentlich? Und ja, also vielleicht kennt auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin oder Kunde sogar die ETL, aber vielleicht stellt ihr sie einfach auch nochmal vor.
Ja, sehr gerne. Also ETL Advision ist innerhalb der ETL-Gruppe die spezialisierte Beratung aufs Gesundheitswesen. Das sind bundesweit rund 120 Kanzleien, die zur ETL Advision dazugehören und uns zeichnet quasi aus, dass wir das Gesundheitswesen speziell branchenspezifisch beraten. Das heißt, wir gehen dort in die einzelnen Gesundheitsbranchen tief hinein, unter anderem halt auch sehr stark in der Pflege. Und zwar durch diese Kombination, wie mit Jonas und mir, dass wir sowohl Steuerberatung als auch betriebswirtschaftliche Beratung mit jemandem, der direkt aus der Branche kommt, gekoppelt anbieten.
Also ja, wie gesagt, ist ja auch ein großer Markt und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ihr da seid, weil nämlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, die lebenslange Beschäftigtennummer, die ist ja Ende des letzten Jahres sehr präsent gewesen und Anfang diesen Jahres immer noch in aller Munde und hat auch relativ viel für Aufregung und vielleicht auch Unverständnis oder Missverständnis gesorgt. Und eigentlich dachte ich, das wäre ein ganz klares Thema, aber wir merken halt jetzt auch von Kundenseite, dass da immer noch nach wie vor sehr, sehr viele Anfragen kommen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, nochmal nachgelagert, obwohl es ja eigentlich schon aus dem letzten Jahr ist, eine Podcast-Folge zu machen. Und geplant war ja auch, dass die lebenslange Beschäftigtennummer sich zum 01.01.2023 ja etabliert hat oder umgesetzt werden sollte. Jetzt gibt es noch eine Übergangsfrist bis zum 30.09., vielleicht das einmal so kurz vorweg. Aber was mich natürlich erstmal interessiert ist, mir war es nämlich ehrlich gesagt nicht so ganz klar, je länger ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, was ist denn eigentlich das Ziel dieser lebenslangen Beschäftigungsnummer, beziehungsweise wer hat sich das ausgedacht und auf welcher Grundlage? Und vielleicht dann auch nochmal zu gucken, warum eigentlich nur für den ambulanten Bereich? Also das sind so die Fragen, die ich erstmal jetzt an euch stelle zum Einstieg.
Ja, sind da ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich fange einfach mal der Reihe nach an, beziehungsweise würde ich mit den Grundlagen beginnen. Mhm. Dafür müssen wir erstmal ins Jahr 2020 zurückblicken, denn dort wurde im Rahmen des Patientendatenschutzgesetzes sowohl das Beschäftigtenverzeichnis als auch die lebenslange Beschäftigtennummer beschlossen. Die gesetzliche Grundlage dafür, die finden wir dann im SGB 5 und zwar im Paragraphen 293 Absatz 8. So, das war es jetzt auch mit den Paragraphen, das soll es für jetzt erstmal gewesen sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das wiederum dann im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit tätig ist, ist nun für die Erstellung, Weiterentwicklung und Führung des Beschäftigtenverzeichnisses verantwortlich. Ja, und in dieses Beschäftigtenverzeichnis sind nun alle Pflegekräfte aufzunehmen, indem sie halt eine eigene neunstellige Nummer erhalten, diese lebenslange Beschäftigtennummer. Das Ganze wurde entwickelt bzw. ist jetzt Gesetz geworden mit dem Ziel, eine qualifikationsgerechte Durchführung und Abrechnung von Pflegeleistungen zu ermöglichen. Und auch eine papierlose elektronische Abrechnung wird sich daran anschließen. Das Ganze schon in Vorbereitung für die Telematikinfrastruktur in Pflegeeinrichtungen.
Und vielleicht, wie gesagt, da nochmal die Frage gestellt, jetzt explizit erstmal nur für den ambulanten Bereich, aber wenn du sagst, die Ziele oder die Hintergründe, eine papierlose Abrechnung oder auch schon in Vorbereitung auf die Telematikinfrastruktur, wieso hat man denn da nicht gleich alle Bereiche sozusagen, auch den stationären Bereich mit reingenommen? Also das ist mir gänzlich unklar, um ehrlich zu sein.
Ja, ist eine gute Frage. Es geht jetzt erstmal im ambulanten Bereich damit los. Ich würde vermuten, im stationären Bereich wird es auch irgendwann folgen, denn überall im Gesundheitswesen ist es eigentlich so, dass Leistungen von Personen an Nummern gebunden sind. Wir kennen das schon von den Ärzten. Da gibt es auch lebenslange Arztnummern schon seit vielen, vielen Jahren. Und da muss auch die Leistung des Arztes mit der entsprechenden Arztnummer in der Abrechnung halt berücksichtigt werden, damit das auch nachvollziehbar ist, wer erbringt denn welche Leistung. Das kommt jetzt in der ambulanten Pflege ganz genauso. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum denn diese Nummer notwendig ist und was denn dahinter quasi gespeichert ist. Aber es soll natürlich diese Pflegeleistung mit demjenigen, wer erbringt denn diese Pflegeleistung, mit der Pflegekraft, mit den Qualifikationen verbunden werden, geht jetzt in der ambulanten Pflege erstmal los. Ich vermute, weil da vielleicht der größte Bedarf ist und dort auch durch die mobile Pflege und gar nicht so die Nähe gegeben ist, der direkte Bezug wie in der stationären Pflege. Mhm. Also ich vermute, in der stationären Pflege wird das vermutlich auch irgendwann kommen, denn dann haben wir irgendwann ja auch alle Gesundheitsberufe damit abgedeckt.
Und jetzt habe ich es ja schon gesagt, für wen gilt hier eigentlich die lebenslange Beschäftigtennummer? Also ganz klar für den für diejenigen Fachkräfte, die im ambulanten Bereich zu Hause sind oder dort arbeiten. Aber wer muss sie eigentlich konkret beantragen?
Die lebenslange Beschäftigtennummer wird durch den Träger, die ambulante Pflegeeinrichtung oder den Betreuungsdienst beantragt, beziehungsweise wenn es eine Einzelpflegekraft ist, die muss die für sich selber dann halt beantragen. Dafür muss man sich halt im Beschäftigtenverzeichnis registrieren. Und diese Registrierung, die geht auch nur, wenn man denn ein Elster-Zertifikat hat. Das ist gerade am Anfang gar nicht so bekannt gewesen, ploppte dann relativ schnell auf, als man sich damit beschäftigt, dass man sagte, huch, jetzt muss ich noch eine Elster-Registrierung machen. Denn da wird auch unterschieden, bin ich denn ein Unternehmer, dann brauche ich eine entsprechende Zertifizierung halt als Organisation, ein Organisationszertifikat. Oder bei den Einzelpflegekräften, da ist es halt ausreichend, wenn es das persönliche Elster-Zertifikat ist. Das war auch oftmals schon die erste Hürde, denn so ein Zertifikat geht auch nicht auf die Schnelle. Das wird einem per Post zugeschickt, die Authentifizierung dafür. Und da sind dann schon oftmals die ersten Tage ins Land gegangen und auch die ersten Nerven, die dort wirklich dann blank lagen. Denn erst mit dem Elster-Zertifikat kann man denn dann die Registrierung im Beschäftigtenverzeichnis machen. Und erst mit der Registrierung im Beschäftigtenverzeichnis kann man die Pflegekräfte dort anlegen, um dann die lebenslange Beschäftigung zu bekommen.
Also das heißt, ich bin ja examinierte Fachkraft sozusagen, also ich bin ja noch die gute Krankenschwester, wobei darf man nicht sagen, also ne, ich bin ja Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und das heißt, wenn ich mich jetzt selbstständig machen wollen würde, müsste ich dieses Elster-Verzeichnis beantragen, um mich dann im Beschäftigungsverzeichnis registrieren zu können.
Genau, richtig. Das heißt, du brauchst das Elster-Zertifikat. Das ist ja ein, Elster ist ja von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt, kennen viele von den Steuererklärungen. Mhm. Manche nutzen ja auch das Elster-Portal für die private Einkommensteuererklärung. Und das heißt, da kann man sich registrieren. Wie gesagt, die Registrierung dauert auch ein paar Tage, geht dann halt postalisch, dass man dort die Authentifizierung bekommt. Wenn man sich also selbstständig machen möchte und sich als Pflegekraft entsprechend selber dort eintragen lassen möchte im Beschäftigtenverzeichnis, muss man erstmal mit dem Elster-Zertifikat anfangen.
Okay, und andersrum gefragt, wenn jetzt mein Arbeitgeber das für mich gemacht hat, erfahre ich denn dann meine Nummer? Also nehme ich die auch mit dann im Endeffekt oder bleibt die immer bei mir?
Die bleibt immer bei dir. Diese Beschäftigtennummer, die lebenslange Beschäftigtennummer, die man bekommt, die ist an die Person gebunden. Das ist ähnlich wie mit der Steueridentifikationsnummer. Die kriegt man ja auch einmal zugeordnet und nimmt man von Arbeitgeber zu Arbeitgeber mit oder von Einkunftsart zu Einkunftsart, wo man die überall melden muss, oder die Sozialversicherungsnummer. Und so ist es jetzt mit der Beschäftigtennummer ganz genauso. Die bleibt lebenslang genau immer gleich für dich.
Okay, und wenn ich das jetzt alles gemacht habe, also ich habe ein Elster-Zertifikat oder der Arbeitgeber hat das gemacht, vielleicht, Jonas, an dich die Frage, wie oder wo kann ich denn die lebenslange Beschäftigtennummer beantragen und was benötige ich denn eigentlich dazu?
Die lebenslange Beschäftigungsnummer beantragt ja dann der Arbeitgeber für dich.
Ach,
das
stimmt,
genau. Pflegekraft, genau. Was wird jetzt dafür benötigt? Das ist einmal so ganz normale Grundlagen wie Vorname, Nachname und das Geburtsdatum natürlich, aber auch eben der Beginn und das Ende deiner Tätigkeit bei dem Leistungserbringer, sprich bei deinem ambulanten Pflegedienst. Mhm. Ja, also muss dort eben auch der Austritt gemeldet werden, wenn der Mitarbeiter eben austritt. Weiterhin ist eben noch das Datum der Ausbildung anzugeben, ja, also der Abschluss des Examens quasi, und dort auch wichtig, für welches Bundesland oder in welchem Bundesland wurde dieses Examen eben erlangt. Als nächster Punkt wird jetzt immer spannender in der Pflege gerade, sind die Zusatzqualifikationen, die dann auch wieder angegeben werden müssen, als beispielsweise, wenn spezielle Wundversorgung abgerechnet werden soll, das ist ja gerade im Kommen, muss dieser Mitarbeiter eben auch seine Zusatzqualifikation dort eingereicht haben, sodass die Abrechnung dann wirklich des Trägers erfolgen kann. Und auch dort wichtig, auch hier das Bundesland angeben.
Und nochmal jetzt gerade, ich habe mich ganz viel mit APNs und CHNs und den neuen Versorgungsstrukturen beschäftigt. Da fällt mir jetzt gerade noch die Frage ein, wenn Zusatzqualifikation, gilt das auch für Bachelor- und Masterniveau tatsächlich? Gibt es da auch schon irgendwelche Ideen oder hängt das damit zusammen oder wirklich nur rein aus dem Leistungsrecht, bin ich Fachkraft und mache eine Fachkrafttätigkeit und die kann dann besonders vergütet werden oder eben abgerechnet werden?
Genau, also aktuell sieht es so aus, dass wirklich nur die Leistungen, die abgerechnet werden können, dort auch mit einer Zusatzqualifikation hinterlegt werden können. Mhm. Wenn dein Bachelorabschluss natürlich jetzt Sachen enthält, die bei deiner normalen Fachkraftausbildung vielleicht nicht dabei sind, dann ja, bestimmt. Aber aktuell sieht es so aus, als müssten jetzt erstmal nur die weiteren Zusatzqualifikationen eingereicht werden, die für die Abrechnung eben notwendig sind.
Mhm. Und gibt es noch Besonderheiten? Also wir haben schon gesagt, die bleibt ein Leben lang mir erhalten. Aber kann es auch sein, dass ich, wenn ich bei zwei Arbeitgebern bin, auch zwei Nummern dann habe? Oder wie verhält sich das? Oder arbeite ich dann mit meiner Nummer in Teilzeit möglicherweise bei zwei Arbeitgebern? Geht das? Also
genau, um erstmal keinen zu verwirren, fange ich vorne an und komme dann gleich zu einem Sonderfall, dass sie auch doppelt vergeben werden kann, ja. Also die lebenslange Beschäftigungsnummer bleibt ein Leben lang deine Beschäftigungsnummer ungefähr so wie die Steueridentifikationsnummer. Mhm. Die bleibt ja auch ein Leben lang. Wenn man heiratet, ob man den Arbeitgeber wechselt, da wird sich nichts dran ändern. Ja. An dieser Stelle kann die Nummer natürlich bei zwei Arbeitgebern noch angegeben werden. Heißt, ich arbeite in zwei ambulanten Diensten und der eine Arbeitgeber erhält die Nummer und der andere erhält sie eben auch. Damit kann dann abgerechnet werden. Jetzt im Sonderfall, kann sie denn auch zweimal vergeben werden für eine Person? Ja, kann sie. Wenn man dem einen Arbeitgeber nicht Bescheid sagt, dass der andere sie schon beantragt hat, kann es natürlich kurzfristig dazu kommen, dass man eben eine Doppelvergabe der Nummer hat, was dann aber letztlich dazu führt, dass man eben angeschrieben wird und es soll dann geklärt werden. Aber das könnte natürlich auch beinhalten, dass die Leistungen nicht direkt abgerechnet werden können. Daher einfach schnell den Arbeitgebern Bescheid sagen, dass wirklich nur ein Arbeitgeber diese Nummer dann auch beantragt.
Und wenn man sagt, oder wenn wir gesagt haben, die bleibt zwar ein Leben lang bei mir, diese Beschäftigtennummer, aber kann ich die trotzdem auch irgendwie verlieren? Also wenn ich so und so viel Zeit nicht als Fachkraft oder Pflegekraft gearbeitet habe, geht es dann, erlischt es dann oder muss ich es neu beantragen?
Also die bleibt genauso wie deine Steuernummer, die du quasi abgebrüht bekommst, quasi ab Ausbildung in dem Fall dann für immer.
Okay, das finde ich nochmal persönlich auch spannend, weil da hänge ich so ein bisschen dran, wenn ich als Fachkraft ja auch jetzt lange nicht im Beruf bin, da könnte ich auch wieder als Fachkraft anfangen, ohne dass mich jemand fragt, ob ich mich in den letzten Jahren, wenn ich jetzt, was weiß ich, woanders gearbeitet, irgendwelche Qualifikationen nachgeholt habe oder nicht. Also für mich wäre das dann schon auch nochmal so ein Punkt gewesen, wo man ansetzen kann zu sagen, okay, wenn du Fachkraft bist, du bist aber lange raus, dann muss man diese neu beantragen und muss möglicherweise neue Qualifikationen nachweisen, damit es eben auch wieder abrechenbar ist in der entsprechenden Qualifikation. Also so hätte ich halt gedacht, um ehrlich zu sein. Aber gut, das scheint nicht so der Fall gewesen zu sein.
Ja. Na gut, ich sag mal, hinter der lebenslangen Beschäftigtennummer stecken ja auch die Qualifikationen. Dort steht ja auch, wann habe ich diese Qualifikation erlangt und in welchem Bundesland habe ich die erlangt. Ich denke, langfristig wird auch so eine Kontrolle möglich sein, wie aktuell sind denn die Qualifikationen, gerade wenn auch Auffrischungen notwendig sind oder dergleichen, das wird dort langfristig alles drüber gespeichert werden und auch auslesbar sein. Ich denke, das wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man auch schauen kann, ist denn die Qualifikation dort wirklich auch noch so vorhanden, wie sie notwendig ist, damit die Abrechnung dort erfolgen kann, vor allen Dingen aber auch die Leistung erbracht werden kann.
Und jetzt habt ihr ja gesagt, ein Ziel ist zum Beispiel, dass auch die Abrechnung erleichtert werden soll oder erleichtert wird und auch die Anbindung an die TI. So, wie funktioniert denn das idealerweise? Also welche Daten werden denn dann genau übermittelt oder was macht es denn dann so einfach mit dieser einfacher mit der lebenslangen Beschäftigtennummer?
Also die lebenslange Beschäftigtennummer ist ja dann in der Abrechnungssoftware bei dem Mitarbeiter jeweils hinterlegt. Das passiert ja ziemlich automatisch. Dort gibt es entsprechende Schnittstellen. Im Idealfall erfolgt natürlich die Erfassung der Pflegeleistung dann direkt vor Ort elektronisch. Da gibt es natürlich entsprechende Module in den gängigen Abrechnungssoftwaren. Ich sage mal, MediFox hat ja auch ein entsprechendes Modul, das dafür dann genutzt werden kann. Die Pflegekraft erfasst also die von ihr erbrachte Pflegeleistung direkt vor Ort während der Tour und ihre lebenslange Beschäftigtennummer ist natürlich bei ihr hinterlegt. Das heißt, aus der mobilen Soforterfassung kann dann direkt in dem Programm dann die Abrechnung erfolgen. Also die perfekte Vorlage, um für folgende Anbindungen dann auch an die TI da entsprechend gewappnet zu sein.
Also heißt es einmal im Umkehrschluss, ich komme eigentlich um eine mobile Datenerfassung jetzt definitiv nicht mehr drumherum. Also das heißt, da muss digitalisiert werden im Endeffekt.
Macht und auf jeden Fall Sinn, ne? Ich sag mal, sich damit jetzt dann schon mal zu beschäftigen, das gleich als Anlass zu nehmen, zu sagen, ich nutze jetzt die mobile Datenerfassung. Es ist ja auch einiges an Zeitersparnis, was dort dann möglich ist. Man muss sich dem halt jetzt erstmal stellen und sich damit beschäftigen, auch so ein paar Prozesse innerhalb der Einrichtung natürlich überdenken, die Mitarbeiter da entsprechend schulen, aber dann hat man natürlich einfach auch den Vorteil und natürlich auch ein Zeitersparnis, wichtige Zeitkapazitäten, die man bei den Mitarbeitern ja auch braucht, die dann für Pflegeleistung zur Verfügung stehen.
Ja, und das bedeutet aber tatsächlich, dass diese lebenslange Beschäftigungsnummer jetzt auch das gute alte Handzeichen wirklich ersetzt. Das ist so, ja.
Also eines der Ziele der lebenslangen Beschäftigungsnummer ist ja die papierlose elektronische Abrechnung. Und dazu passt dann natürlich kein handschriftliches, also kein Handzeichen mehr. Ne? Das heißt, die lebenslange Beschäftigungsnummer wird quasi das digitale Handzeichen.
Okay, ich frage das ein bisschen mit zwei Augenzwinkern, weil wir natürlich schon auch immer noch das Thema mit den Krankenkassen haben. Vielleicht habt ihr da auch nochmal einen anderen Einblick. Also welche Funktionen oder Stellungen haben denn da jetzt die Kostenträger vor allem und wie sehen die das entgegen oder sehen die das positiv? Ich meine, jetzt müssen sie ja fast, aber sind sie jetzt quasi gezwungen, sich auch ein Stück zu bewegen? Ich sage das mal ein bisschen vorsichtig.
Okay, ja, nehmen wir einmal genau diesen Faktor auf. In der letzten Zeit in der Pflege war es ja immer so, dass eine digitale Abrechnung in vielen Bundesländern bei vielen Kassen nicht möglich war. Es gab immer einzelne Kassen, die es natürlich in irgendeiner Weise akzeptiert haben. Aber es wird so sein, dass die Kostenträger sich über kurz oder lang, ich hoffe eher kurz als lang, darauf einlassen müssen, dass eine digitale Abrechnung eben erfolgt. Und die Funktion, die der Kostenträger hat oder der positive Fall, den den Kostenträger ja auch hat, ist einfach diese erhebliche neue Kontrollfunktion. Und das soll natürlich nicht heißen, dass der ambulante Dienst jetzt noch mehr kontrolliert wird als vorher. Es heißt aber letztlich, dass festgestellt werden kann, ob der Mitarbeiter, der diese Leistung gemacht hat, auch wirklich die nötige Qualifikation hatte, um diese Leistung dann zu erbringen und dann eben auch wirklich dafür bezahlt zu werden. Ja, das soll einfach den Abrechnungsbetrug minimieren in der ambulanten Pflege. Mhm. Und dieses trägt natürlich zur erhöhten Pflegequalität bei, was natürlich für den Kostenträger hervorragend ist und für uns alle, denke ich, auch.
Mhm. Ja, also total spannend. Und jetzt ist ja, es ist ja verlängert worden. Also das heißt, vom 01.01.23 ist ja bis zum 30.09. jetzt verlängert worden. Warum war das so oder warum hat man sich entschieden, das zu verlängern? Also klar, so die Geschichte, dass man ein ESTA-Zertifikat braucht, war vielleicht nicht allen bewusst, aber hängt es tatsächlich auch vielleicht an den Kostenträgern, die noch nachsteuern müssen, um bis zum 30.09. das dann auch akzeptieren zu können, zu müssen?
Vermutlich, ne? Also das wird vielleicht auch einer der Gründe mit sein. Ich habe das letztes Jahr sehr stark beobachtet. Es ging ja mit der lebenslangen Beschäftigtennummer, mit der Registrierung so im Sommer los. Da war es für die ersten Einrichtungen halt möglich. Richtig, sag ich mal, Thema geworden ist es erst so im November und Dezember, wo dann irgendwie allen auffiel, ups, ab Januar kann ich nur noch Leistungen abrechnen, wenn ich lebenslange Beschäftigtennummern bei mir im Programm habe. Dann muss ich doch jetzt mal gucken, was ist denn jetzt zu tun? Es gab irgendwie einen riesen Aufschrei in der Branche. Es wurde ganz viel in der Presse davon auch berichtet. Mhm. Und bis dahin dümpelte es quasi letztes Jahr im Sommer so vor sich hin. Das heißt, dieses halbe Jahr Übergangszeit, was ja eigentlich angedacht wurde, wurde auch von der Branche ja gar nicht so genutzt. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, sowohl die Softwareanbieter als auch die Leistungserbringer halt, die sind dann ins Trudeln gekommen. Bei den Krankenkassen wird es ähnlich gewesen sein, sodass dann Gott sei Dank nachjustiert wurde und man gesagt wurde, okay, man schafft jetzt nochmal eine längere Übergangsfrist. Das jetzt aber nicht heißt, dass man sich darauf ausruhen sollte, denn ich sag mal, die nächste Frist steht ja dann auch schon vor der Tür. Mhm. Ne? Und ja, ich denke, dann sollte es aber dann auch wirklich soweit sein, dass man da wirklich umgesetzt hat.
Genau, das wäre jetzt eine Frage gewesen, wie können denn, oder was ist denn euer Tipp, wie können denn jetzt die Einrichtungen im Endeffekt die Übergangszeit wirklich gut nutzen, um das nochmal vorzubereiten? Oder gibt es noch was anderes zu bedenken in Bezug auf die lebenslange Beschäftigtennummer, was sie halt jetzt quasi, naja gut, das ist jetzt so noch ein halbes Jahr, ne? Ich meine, jetzt sind wir schon im März. Also gefühlt ist es natürlich noch 6 Monate, aber so viel Zeit erfahrungsgemäß ist es ja dann doch nicht mehr, wenn man noch irgendwie an Strukturen arbeiten muss.
Ja, genau, Francesca, das ist der Punkt. Und ich würde gleich mit dem ersten Auftakt natürlich starten, nicht bis zum 30.09. warten. Das könnte der falsche Weg in dem Fall sein. Und wirklich jetzt aktiv werden. weil alles, was natürlich beantragt werden muss, wie das Zertifikat für das Unternehmen natürlich auch, das wird alles einen Moment dauern. Und da es jetzt natürlich viele Pflegedienste auch erst machen, beziehungsweise viele Pflegedienste auf einmal kommen, lieber jetzt als später, weil die Bearbeitungszeit wird sicherlich länger sein als 3 oder 4 Wochen. Mhm. Gehen wir mal schwer davon aus. Jetzt zum Thema, wie kann die Einrichtung sich jetzt gut darauf vorbereiten? Ja, also ist natürlich klar, dass wir von der händischen Datenerfassung mit Leistungsnachweisen und Stecktafeln an der Wand für die Tourenplanung nicht mehr so gut auskommen. Da muss einfach die mobile Datenerfassung her, da muss ein gutes System her, was die Pflege in Anführungsstrichen letztlich verwaltet. Da muss einfach Digitalisierung in den Laden. Und Handys müssen eingeführt werden, Tablets müssen eingeführt werden, was natürlich aber dann auch dazu führt, wie du ja gerade schon sagtest, die Handzeichen ist auch immer so ein Thema in der ambulanten Pflege, die Handzeichen müssen irgendwie noch eingeholt werden, da muss überlegt werden, ob schon alle Handzeichen auch wirklich da sind für die Abrechnung. Das entfällt ja komplett, weil die Kraft ist vor Ort natürlich auf ihrem Tablet, auf ihrem Handy eben gleich bestätigt. Gleiches gilt dann natürlich auch für die Stundenerfassung der Mitarbeiter. Auch ein grausames Thema in der ambulanten Pflege meistens, diese händische Erfassung der Stunden. Von daher auch das entfällt und zusätzlich entfällt quasi noch die ganze Abrechnung, ja, weil sie viel einfacher ist und eben nicht die Leistungsnachweise nacheinander nochmal durchgeschaut werden müssen. Also unsere Idee dahinter ist einfach, Pflege muss sich digitalisieren und da müssen sie jetzt ran.
Also Jetzt ist es quasi nicht mehr 5 vor 12, sondern eigentlich schon 5 nach 12. Richtig. Und wer jetzt nicht digitalisiert, ja, der schafft es dann vielleicht auch nicht unbedingt. Ne? Also kann man denn dann eigentlich noch abrechnen? Nee, ne? Gar nicht.
In Zukunft dann nicht mehr, ne? Mhm. Dann geht das ohne lebenslange Beschäftigtennummer nicht mehr und die digitale Abrechnung wird dann ja auch entsprechend folgen. Ich finde es nochmal ganz wichtig, eigentlich den Hinweis, dass man das vielleicht auch als Chance sehen sollte, so einige Prozesse wirklich nochmal zu überlegen. Denn ich sag mal, neben der lebenslangen Beschäftigtennummer und der Möglichkeit oder der Notwendigkeit für die Abrechnung ist es ja auch so, was Jonas gerade erwähnt hat, die Erfassung der Arbeitszeit. Ne? Ja. Da gab es ja nun letztes Jahr auch ein entsprechendes Urteil vom Bundesarbeitsgericht, dass halt die Aufzeichnung der Arbeitszeit gemacht werden muss, dass das eine Pflicht ist, die natürlich auch delegiert werden kann an die Mitarbeiter. Und das wird ja dann über die mobile Erfassung ja gleich mitgemacht. Ja, und ich sage mal, diese Pflicht, die man dort jetzt hat, sowohl die Arbeitszeit zu erfassen, als auch eine lebenslange Beschäftigtennummer entsprechend in der Abrechnung mit anzugeben, das kann ja auch alles gleich gemeinsam gelöst werden. Und das sind ja dann quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe, die man dort schlagen kann. Und dann hat man sowohl seine Arbeitgeberpflichten erfüllt, was denn die Arbeitszeiterfassung angeht, als auch man hat die Dokumentation für die Digitalisierung beziehungsweise über die lebenslange Beschäftigtennummer für die Abrechnung entsprechend dann erfüllt.
Mhm. Ja. Und vielleicht noch, so nachdem wir jetzt so von dem ganzen Theoretischen kommen, einfach nochmal die Frage auch an euch, was haltet ihr denn persönlich von der lebenslangen Beschäftigtennummer? Und wo seht ihr das vielleicht auch ein bisschen kritisch oder seht ihr eigentlich nur Vorteile?
Ich fange mal mit dem Kritischen an, denn ich sage mal, kritisch ist natürlich, sich überhaupt erstmal mit dem ganzen Verfahren beschäftigen zu müssen, wie kann ich die denn kriegen, und das ist ja doch ganz schön tricky, eben man sich da durch das Portal geklickt hat und man scheitert doch manchmal wirklich an der Anwendung des Programmes. Das ist natürlich vielleicht nicht ganz so schön gelöst, das hätte man anders machen können. Ansonsten bin ich schon der Meinung, dass es zielführend ist, dass die lebenslange Beschäftigtennummer eingeführt wird. Zum einen natürlich, um die internen Prozesse, sage ich mal, auf einen gewissen Teilstandard heben zu können. Mhm. Und früher oder später muss man das ja sowieso umsetzen. Spätestens, wenn dann die TI kommt, ist es sowieso wichtig, dass man sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und außerdem, und das ist für mich eigentlich das wichtigste Ziel der lebenslangen Beschäftigtennummer, es ermöglicht eine gewisse Kontrolle zwischen der Qualifikation der Pflegekraft und der erbrachten Pflegeleistung. Und ich hoffe natürlich, dass man dadurch den sogenannten schwarzen Schafen der Branche insgesamt es schwerer macht, dort Schindluder zu treiben. Mhm. Und ich sag mal parallel aber auch einen gewissen Abrechnungsstandard zu erreichen und vor allen Dingen auch einen entsprechenden Pflegestandard zu erreichen. Und das ist natürlich durch mehr Kontrollmöglichkeiten, denke ich, eine gute Voraussetzung.
Und du, Jonas, jetzt nochmal ganz konkret auch, der die Pflege ja kennt. Wie stehst du zu dem Thema?
Also Janine hat ja vieles vorweggenommen, das muss ich schon mal ganz klar sagen an dieser Stelle. Ich finde es wirklich gut. Ja, es ist sehr, sehr vorteilhaft. Erstens drängt es die Dienste auch immer weiter, ein bisschen mehr Digitalisierung zu betreiben, was für alle Einrichtungen auf jeden Fall sehr positiv ausgehen wird. Weiterer Vorteil ist, dass wirklich nur die Kräfte, die auch die nötige Qualifikation haben, eben Leistungen machen können. Wie Janine schon sagt, es gibt schwarze Schafe am Markt. Ich denke, das wissen wir alle und die können wir damit eben ermitteln, eliminieren, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Positiv ist natürlich, dass die Pflegequalität daraufhin einfach steigt, dass diese Kontrollinstanz einfach geschaffen worden ist.
Mhm. Ja. Ja, also ich finde das auch gut, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung. Also ich denke, dass manchmal muss man vielleicht auch jemanden zu seinem Glück zwingen. Vielleicht passiert das jetzt damit, dass halt eben auch der ein oder andere noch wachgerüttelt wird und tatsächlich da jetzt in die Bütt muss. Das ist einfach so. Und vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, wenn ich euch beiden Expertinnen jetzt hier noch habe. Auf was müssen sich denn die Einrichtungen vielleicht dieses Jahr so aus eurer Sicht definitiv noch einstellen oder nicht dürfen, sollten sie nicht aus dem Blick verlieren? Habt ihr da noch irgendwelche Tipps für die Kolleginnen und Kollegen draußen, die jetzt unseren Podcast hören, unsere Folge hören?
Sehr, denn ich sag mal, in der Branche ist natürlich im Moment viel Bewegung. Die sind da ganz schön gebeutelt, gerade was auch die gesetzlichen Pflichten angeht. Stichwort Tariftreuepflicht und jetzt auch die Wirtschaftlichkeit. Wie bin ich denn als Einrichtung dort aufgestellt? Da sehen wir auch bei uns akut den Beratungsbedarf, den Unterstützungsbedarf, der da ist, weil es einfach viele ambulante Einrichtungen gibt, die dort mit überfordert sind, die ins Trudeln kommen, auch wirtschaftlich ins Trudeln kommen, zu beschäftigen, sich da Hilfe zu holen, das, denke ich, ist ganz notwendig. Man darf halt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich denke, man muss, so wie mit dem Thema Digitalisierung auch das Thema Wirtschaftlichkeit aktiv angreifen und schauen, was man denn tun kann, um dort, sag ich mal, sich entsprechend sicher und stabil auch aufstellen zu können.
Ja, sehr gut. Also es bleibt spannend. Und sehen wir uns dann auf der Altenpflegemesse? Seid ihr denn vertreten oder seid ihr denn als Besucher da?
Ja, wir sind auf jeden Fall da. Wir sind auch mit Vorträgen und einem Stand da. Und wir sind, meine ich, Janine, hilf mir ganz kurz, direkt neben Medifox.
Na, so ein Zufall.
Ja, ich glaube auch. Also wir sind auf jeden Fall nah dran, richtig, genau. Und ich freue mich auch schon sehr. Wir sind die Tage auch selber mit vor Ort. Und ich freue mich, wenn wir uns dort dann sehen, Francesca. Wir werden uns auf jeden Fall persönlich treffen. Und vielleicht der ein oder andere, der uns zuhört, kommen Sie gerne vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns da unterhalten können und ein bisschen in Austausch gehen können.
Ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch mega drauf. Und dann erstmal vielen lieben Dank für euch, für die Zeit und für euren fachlichen Input. Und ich glaube, das war nochmal total wichtig, dass wir wirklich nochmal auch im Detail sprechen, wie funktioniert das denn mit dieser lebenslangen Beschäftigtennummer. Und ich glaube auch für jede Fachkraft oder für jeden, der vielleicht jetzt auch gerade erst in der Ausbildung ist oder der sich das auch gerade erst überlegt, ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, dass es das jetzt gibt und dass man ohne diese lebenslange Beschäftigtennummer ja einfach nicht mehr drum herum kommt. Ne? Genau. Ja, dann sehen wir uns in wenigen Wochen auf der Altenpflege. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Ne? Tschüss.
Tschüss.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdaten.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by Medifox Dan.